Öffne dein Herz weit, um ein Wort von Gott zu empfangen, was Kraft und Wirkung hat in deinem Leben. Amen. Ist dein Herz offen? Auf Empfang? Sind eure Herzen offen und auf Empfang? Ja, Halleluja. Gut.
Geht doch.
Dann kann es losgehen.
Wunderbar. Ja, es ist wirklich super, wieder mit euch zusammen zu sein. Gestern haben wir noch gerätselt, wann ich das letzte Mal da war. Und dann doch rausgefunden, es war an Pfingsten. Ich erinnere mich, dass ich mit Hans und Dorothee noch schön nach dem Gottesdienst gegessen habe. Und wir waren draußen. Es war Pfingsten letzten Jahres. Und so viel Zeit ist schon wieder vergangen. Ich denke, ihr alle kennt die Geschichte am Anfang des Dienstes Jesu, als er in der Wüste vom Heiligen Geist geführt wurde und vom Teufel versucht wurde nach 40 Tagen. Wir finden die Stelle, es halt ein bisschen bei mir vorne, bei euch auch. Wir finden diese Stelle in den meisten Evangelien, logischerweise ganz am Anfang. Und Jesus wird versucht vom Teufel an verschiedenen Seiten und Jesus antwortet ihm und weist ihn ab. Und er gebraucht dafür Schriftworte. Er zitiert aus der Bibel. Er zitiert aus dem Alten Testament und immer wenn der Teufel versucht, ihn zu überwinden, hat er ein Widerwort. Normal sollen wir ja nicht so widerwörtlich sein, ne? Aber in dem Fall ist es wichtig, dass wir uns nicht versuchen lassen, nicht überwinden lassen, sondern dass wir das Wort Gottes kennen und entgegenstellen können, die Wahrheit Gottes, dem, was der Feind versucht, uns einzureden. Ich finde es insofern spannend, weil die Bibel selbst Jesus Christus als das Wort bezeichnet. Vielleicht kennt ihr das. Ich nenne es immer die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Johannes 1, Vers 1. Vielleicht habt ihr euch schon mal gewundert, warum wir an Weihnachten immer nur irgendwie Lukas lesen, die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Das liegt sicherlich einfach nur daran, dass es nur dort eine Weihnachtsgeschichte gibt. Matthäus steuert so zwei Geschichten bei, das mit den Weisen aus dem Morgenland und mit dem Kindermord in Bethlehem. Markus verzichtet komplett auf irgendeinen Hinweis, der startet einfach mit der Predigt Jesu und mit Johannes dem Täufer. Und Johannes, der kommt von einer ganz anderen Seite und da heißt es hier in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dann ein paar Verse weiter ist, und das Wort wurde Fleisch, Vers 14 ist es. Das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Eine Herrlichkeit, wie sie dem Eingeborenen, dem einzigen Sohne vom Vater verliehen wird. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist natürlich im übertragenen Sinne. Jesus wurde geboren. Und er ist das Wort Gottes, das gesprochene Wort Gottes, und es bewegte sich unter uns. Er war da, er war greifbar, er war sichtbar. Und ich weiß nicht, ob ihr schon ab und zu mal darüber nachgedacht habt, ob es eine schöne Sache wäre, Jesus auch so leibhaftig erlebt zu haben. In einer gewissen Hinsicht sicherlich. Aber in einer anderen Hinsicht sagt Jesus selbst, es ist besser, ich gehe, damit ihr den Heiligen Geist habt, dass der kommen kann, das ist viel besser für euch. Wir leben also in der besseren Phase. Und doch haben wir die Evangelien und haben das Neue Testament, das uns von Jesus Christus berichtet. Und wir können ihn als Vorbild nehmen. Wir haben ein Beispiel in ihm, wie er unterwegs war, wie er im Gehorsam zum Vater das gute Wort Gottes ausgeteilt hatte. Und er selber war das Wort. Wenn man ihn gesehen hat, hat man das Herz des Vaters gesehen. Wenn man ihn gesehen hat, hat man das Wort Gottes gesehen. Und da gab es eine Situation, ein paar Kapitel weiter in Johannes Kapitel 6, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus Christus herausfordern und sagen, Mose hat uns Brot vom Himmel gegeben. Was gibst du uns? Mose hat ein Wunder getan und du? Mach mal auch was. Zeig mal, was du kannst. Und dann korrigiert Jesus sie erstmal und sagt, Mose hat euch nicht das Brot gegeben, sondern es war mein Vater im Himmel, der das Brot gegeben hat. Ihr verbindet nur den Namen damit, weil es zur Zeit Mose war, aber es war der Vater im Himmel, der das Brot gegeben hat. Und es ist immer noch der Vater im Himmel, der das Brot gibt. Denn Jesus sagt dann, denn ich bin das wahre Brot vom Himmel. Jesus ist das Brot. Jesus, und dafür steht das Brot, ist die Nahrung, die wir brauchen, damit wir leben können. Vielleicht habt ihr euch erinnert, eines der Worte, die Jesus zitiert aus dem Alten Testament bei der Versuchung, ist das Wort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort geworden, nicht wahr? Es darf auch manchmal Kuchen sein. Ne? Das ist nur, der Mensch lebt nicht von Brot allein, es darf auch manchmal Kuchen sein. Aber so ist es nicht zu verstehen. Nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus Gottes Mund kommt. Und wir erkennen, dass wir natürlich für unser Leib etwas tun müssen. Und es macht ja auch Spaß zu sein. Also mir macht es Spaß, das sieht man mir an. Aber das ist das natürliche Leben und das ist nicht das wahre Leben. Ich brauche auch Nahrung für meinen Geist. Ich brauche das Wort vom Vater. Und das Wort, das vom Vater gegeben ist, ist Jesus Christus. Und davon nähre ich mich. Ich lebe nicht vom Brot allein und auch nicht vom Döner und nicht von diesem und jenem. Und das Interessante ist, obwohl wir das wissen als Christen, sollten wir das wissen. Stellen wir dennoch sicher, dass wir dreimal am Tag, wenn es geht, was zu essen kriegen. Und wenn wir mal nichts zu essen haben, dann fühlen wir uns gleich ganz komisch. Als wir gestern nach einem langen Tag, einen wunderbaren Tag in Steinheim zurückkamen und also ich war müde, Ewald schien überhaupt nicht müde, kann wahrscheinlich noch mal 24 Stunden machen. Also ich hatte genug und er meinte, willst du nicht noch was essen? Na, ich sage, nee, ich kann darauf verzichten. Wir hatten gerade noch Kuchen gehabt da in Steinheim. Und dann hinterher habe darauf verzichtet und hinterher dachte ich, ja, aber trotzdem fehlt ja jetzt was irgendwie, ne? Abendbrot, Vesper sagt man bei uns in Süddeutschland. Das fehlt jetzt irgendwie, ganz komisch. Ne? Es geht schon, man kann das mal aushalten. Aber wir sind so dran gewöhnt, dass wir regelmäßig essen. Das ist so wichtig. Das verpassen wir nicht. Aber wie ist es mit unserer geistlichen Nahrung? Kann es sein, dass wir da ab und zu mal die Nahrungsaufnahme vergessen? Und was bei manchen Christen besonders schlimm ist, das sind so Wochenfaster. Die sind ganz gut im Fasten. Wenn es darum geht, von Sonntag bis Sonntag nehme ich keine Nahrung zu mir. Aber dann am Sonntag komme ich in den Gottesdienst, dann höre ich das Wort Gottes und das muss reichen. Das würden wir mit dem wahren Essen wohl nicht machen. Und wir dürfen es auch nicht mit unserem geistlichen Essen tun. Als Jesus diesen Hinweis nahm, bezog er sich auf eine Geschichte im Alten Testament, die ich mit euch gerne anschauen möchte. Und diese Geschichte über das Brot vom Himmel können wir lernen, wie wir unsere geistliche Nahrungsaufnahme gestalten können. Ich möchte euch 7 kleine Tipps geben, wie wir uns ernähren können vom Wort Gottes. Diese Geschichte finden wir in 2. Mose 16, das komplette Kapitel. Ich werde ein paar Verse rausnehmen, aber euch gern die Geschichte drumherum erzählen. Im 2. Buch Mose, in den meisten Bibelübersetzungen anderer Länder, anderer Sprachen, wird dieses Buch mit Exodus bezeichnet. Exodus heißt Auszug und es beschreibt die Geschichte des Volkes Israel, das in der Sklaverei in Ägypten war, geknechtet, Sklavenarbeit verrichten müsste, Ziegel brennen, Fronarbeit, wie man mal sagte. Und wie Gott das Schreien seines Volkes hörte und einen Erlöser sandte, einen Menschen, der das Volk aus Ägypten herausführen sollte, aber nicht in seiner Kraft, sondern in der Kraft Jahwes. Und es ist Mose, der auf die Welt kommt. Und interessant auch eine Parallele zu unserem Erlöser Jesus. Auch er erlebt ein Wunder. Auch er ist ein Mensch, der aus dem Wasser herausgerettet wird. So heißt das Wort Mose eigentlich auch. Denn seine Mutter muss ihn aussetzen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, ne? Sie muss ihn aussetzen. Ist klar, du kannst so ein Kind nicht lange verstecken. Das brüllt zuweilen mal, ne? Ganz schön laut. Das kriegen die Nachbarn mit, die erzählen es wiederum weiter. Irgendwann kommt das raus. Ich habe mich immer gefragt, was die Mutter dabei gedacht hat, als sie dieses Kind in dieses Schiffkörbchen, ein wirklich toll gebautes Schiffchen, aber trotzdem das Kind da hineingelegt hat. Ich weiß nicht, ihr Mütter hier im Raum, wie würde es euch gehen, wenn ihr euer Kind aussetzt, damit es vielleicht die Chance hat zu überleben? Oder war sie so clever, dass sie es so ausgesetzt hat, dass es irgendwie in Richtung dieser Pharaonentochter schwimmen musste? Auf jeden Fall, Mose wird wunderbar gerettet. Er hat eine ganz eigene Geschichte und er hat diese Offenbarung von Jahwe, dem Seienden. Gott offenbart sich, sagt, ich werde mein Volk herausholen. Ich werde mein Volk retten. Und du sollst es machen. Hä? Übrigens sagt Gott heute auch noch dasselbe. Ich will diese Welt retten und ihr sollt es machen. Das ist der Missionsbefehl, denn er sagt, ich habe die ganze Welt versöhnt, jetzt müsst ihr es den Leuten nur noch sagen. Predigt das Evangelium. Das ist im Prinzip nichts anderes als der Auftrag von Mose. Und Mose sagt, ach, such dir jemand anders. Und am Ende muss er aber klein beigeben. Ne? Vielleicht geht es uns manchmal auch so mit dem Predigen des Evangeliums, dem Weitergeben der guten Botschaft. Dass wir sagen, oh, Herr, das nimmst du lieber einen Giovanni, der kann das ganz gut. Ja, da, guck, ganz bescheiden, aber nicht mich. Aber das Blöde ist, wir können es da nicht rausreden, denn da stehen keine Namen drin in dem Missionsbefehl. Mir wäre es auch lieber, da drin steht, Eva, geh du hin und erzähl es allen Völkern. Ich suche in jeder Bibelübersetzung nach und finde das nicht. Es scheint also so zu sein, dass es auch mir gilt. Und dir? Also Mose bekommt diesen Auftrag und Gott rettet sein Volk wunderbar. Die 10 Plagen, er führt das Volk heraus, das Passa wird gestiftet, ein Lamm wird geschlachtet, ein symbolisches Handeln, das wir heute viel besser verstehen in Jesus Christus. Und sie werden hinausgeführt durch dieses Meer, auf den Weg gebracht in das verheißene Land. Findet ihr es nicht spannend, dass Gott, wie die Bibel sagt, mit hoch erhobenen Arm sein Volk herausholt? Mit seiner Macht, seiner Kraft. Das stärkste Reich dieser Welt, Ägypten, kann nichts dagegen tun, muss am Ende dieses Volk Israel ziehen lassen. Dass Gott dieses Volk rettet, ohne auch nur irgendetwas von ihnen zu verlangen. Und dann, als sie in der Wüste sind, nicht gerade der hübscheste Ort der Welt, wo man sein möchte, ist ja auch nicht das Ziel. Versorgt er sie mit Wasser aus dem Felsen und mit Brot vom Himmel. Selbst als sie meckern, dass sie auf dem Brot auch ein bisschen Fleisch hätten, ne, so hamburgermäßig, selbst das versorgte ihn. Ist schon der Hammer, ne? Da lässt er mal einfach so eine Schar von Vögeln über das Lager fliegen und die stürzen alle da über euch ab. Ich weiß nicht, wie ihr gucken würdet, wenn jetzt auf einmal so eine Schar Vögel, und wuff, fallen so alle runter und sagt, so, das ist das Gemeindegrillen für heute. Am Samstag gibt es Gemeindegrillen, betet mal schön. Euer Gemeindekassierer wird es euch danken. Das ist doch der Hammer, oder? Ich meine, nur nebenbei, ist nicht mein Predigtthema. Ich finde es immer so genial, wie Gott Probleme löst. Fast immer auf eine Art und Weise, auf die wir nicht gekommen wären. Ich meine, der Lester hätte ja auch irgendwie Frischfleisch vorbeifahren lassen können. Also, ihr wisst schon, den LKW von Südfleisch. Und der kommt vorbei mit seinem und liefert aus oder so. Nein, da fliegen die Vögel und fallen runter. Darauf muss man erstmal drauf kommen. Also, Gott versorgt sie. Mit Wasser, mit Brot, mit Fleisch, mit allem, was sie brauchen. Übrigens ganz interessant, das Gesetz gibt ihnen erst danach. Erst rettet er sie. Erst versorgt er sie. Und dann gibt er ihnen die Gebote. Schon damals waren die Gebote nicht dazu gedacht, um ein Volk zu retten, um einen Menschen zu retten. Es ist immer Gottes Macht, die uns rettet. Das im Alten Testament war und es ist im Neuen Testament war. Wir werden gerettet aus Glauben, nicht aus unseren Werken, sondern allein aus Glauben. Da wäre jetzt ein Amen ganz passend. Amen. Danke. Ich wollte ja nur wissen, ob ihr das auch glaubt. Aber wisst ihr, Gott hat nicht auf einmal so im Alten Testament da was mit den Geboten versucht und es hat nicht geklappt und jetzt macht er im Neuen Testament, na gut, dann lassen wir es ganz sein. Ich rette euch so. Das war schon immer seine Art und Weise. Er hat das Volk Israel einfach so rausgeholt. Und hat gesagt, wisst ihr was, ihr seid doch nicht mal das tollste Volk. Ihr seid nicht mal die Größten, nicht die Besten. Aber ich habe euch einfach lieb. Und deswegen rette ich euch. Merkt ihr was? Unser Gott hat sich nicht geändert. Jesus Christus dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ist aber nicht meine Predigt. Danke für den Zwischenapplaus. Ich muss immer aufpassen, da gibt es immer so viele Elemente und die begeistern mich einfach. Ist es nicht wunderbar, wie wir Gottes Charakter und Gottes Herz entdecken können in der Art und Weise, wie er handelt, wie er mit uns umgeht. Nun, diese Geschichte mit diesem Manna ist ja spannend. Ne? Das war morgens sind die Israeliten aufgestanden und dann lag dieses Manna einfach auf dem Boden. Da heißt es in dieser Schriftstelle in 2. Mose 16, da findet ihr das, dem Kapitel, dass es so wie Koriandersamen gewesen wäre, so ähnlich, aber auch ein bisschen wie Honig und so verschiedene. Sie haben es versucht zu beschreiben und konnten es nicht wirklich klar sagen, was es ist. Wie würde Rover sagen, it's class of its own. Sowas gibt es nicht ein zweites Mal. Das ist von Gott extra dafür erfunden worden. Es gibt viele andere Samen, viele andere Sachen, die man essen kann. Tausende von Früchten. Ne? Aber das Manna, das war nur dafür. Wieder mal typisch Gott. Ne? Da mache ich was extra. Nur für euch. Nur für diese 40 Jahre. Und wenn wir so diese Geschichte, dieses Kapitel durchgehen, entdecken wir 7 Punkte, wie wir effektiv, fruchtbar, hilfreich dieses Manna, dieses Wort Gottes aufnehmen können. Und wenn ich von Wort Gottes spreche, dann spreche ich davon. Denn das ist das, was wir geschenkt bekommen haben. Gut, dass das Manna damals kleine Körner waren und dass er heute nicht dieses Manna regnen lässt. Stellt euch mal vor, da würden hunderte Bibeln runterfallen. Fändet ihr jetzt nicht so cool, ne? Wir müssen nur schnell genug einen auffangen. Es gibt ja auch welche, die besonders geistlich sind, die haben so monströse Geräte, ne, die, wo man eigentlich einen kleinen Wagen braucht, um die zu fahren. Und es gibt die anderen, die haben so ganz kleine. Ne? Und dann gibt es heutzutage ja die, die sagen, ja, ich brauche WLAN, weil meine Bibel im Handy ist. Ja, ja. Ich stehe dann da vorne und sehe euch, wie ihr da so zum Bibellesen muss man nicht so machen, nur beim Facebook braucht man das. So viel habe ich schon kapiert. 7 Punkte. 2. Mose 16, wer kriegt die eingeblendet? Vers 12. Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und morgen mit Brot gesättigt werden und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Sie konnten am Abend und am Morgen sammeln, um satt zu werden. Und es wird auch später berichtet, dass auch das Manna abends nochmal zu finden war. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir unsere Zeit mit dem Wort Gottes haben. Ich weiß nicht, welchen Begriff ihr verwendet. Manche sind da noch gewöhnt an stille Zeit. Manche sagen, das ist nicht still, das ist laut, weil ich bete ja auch, egal wie ihr es nennt. Eure Zeit mit dem Wort Gottes. Ihr könnt morgens sammeln, aber ihr könnt auch abends sammeln. Aber findet eure Zeit und setzt sie fest, wann ihr sammelt. Morgens ist gut, denn wenn ich morgens mich mit dem Wort Gottes beschäftige, wenn ich es auf mich einwirken lasse, dann nehme ich es mit hinein in den Tag. Es kann in mir wirken und zu mir sprechen. Abends ist auch gut, denn wenn ich abends lese, dann gehe ich mit dem Wort Gottes ins Bett. Mein Unterbewusstsein verarbeitet das, was ich gelesen habe. Ich weiß ja nicht, mit was ihr so alles schlafen geht. Mit dem Tatort, Na, den kann man ja mittlerweile, früher konnte man den ja nur sonntags sehen. Mittlerweile ist jeden Tag Tatortzeit, ne? Mit Facebook. Ewald geht mit Facebook ins Bett. Prima. Wunderbar, auch sehr ermutigend. Überlegt euch mal, mit was ihr so schlafen geht. Mit was ihr euch füttert. Eure Gedanken, euer Unterbewusstsein, mit was es sich beschäftigt. Oder wäre es nicht ein schöner Gedanke, ein Wort Gottes nochmal am Ende des Tages zu hören, zu lesen und sich prägen zu lassen? Jemand sagte mal, man isst, was man isst. Man isst mit nur einem S hinten, was man isst mit zwei S. Und klar, wenn ich mich nur von Hamburgern ernähre, dann sähe es um mich noch schlimmer aus. Und natürlich wissen wir, dass gesunde Nahrung uns gut tut. Obst und Gemüse, oder? Ihr kennt ja diese Ernährungspyramide. Aber im Geist ist es doch genauso. Mit was füttern wir uns? Mit was füttern wir unseren Geist? Mit was füttern wir unser Herz? Und ich bin manchmal traurig über mich selbst, wie wenig ich dem Wort Gottes Raum gebe und wie viele andere Informationen da rein dürfen. Ob es die Zeitung ist oder das ganze Fernsehen. Damit lasse ich mich beeinflussen. Wen wundert es, dass wir Christen oft mehr denken wie diese Welt, wie Gott denkt? Man isst, was man isst. Also sammelt, ob morgens oder abends, aber setzt eine Zeit und macht sie zu eurer Regelzeit an jedem Tag. Vers 15. Zweitens. Und als die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Was ist das? Heißt auf Hebräisch Manhu. Ich habe jetzt herausgefunden, dass auf Arabisch das ganz ähnlich ist. Aber da heißt es, wer ist das? Ist fast prophetisch, fällt mir jetzt gerade ein. Denn wer ist es? Die Antwort ist Isa. Dieses Brot vom Himmel. Was ist das? Fragen die Israeliten. Und das ist eine gute Frage. Wenn wir Bibel lesen, dann sollten wir uns genau diese Frage stellen. Lesen wir das Wort Gottes und fragen, was ist das, Herr? Was ist das, was du mir hier zu essen gibst? Was soll ich davon lernen? Was soll ich davon aufnehmen? Wie kann ich verstehen, was du zu mir sagst? Das Wort Gottes müssen wir betend lesen. Wir müssen es mit offenen Augen des Geistes lesen. Wir müssen es fragend lesen. Ich bin jetzt, keine Ahnung, lass mich mal rechnen, so 33 Jahre Christ. Seit 1987 lese ich jedes Jahr die Bibel durch. Damals habe ich echt gedacht, ich lese das ein, zwei, dreimal, dann weiß ich, was da drin steht. Heute habe ich das Gefühl, ich weiß noch weniger, als ich je gewusst habe. Es ist ein Geheimnis, es ist ein Mysterium, es ist Gottes Wort, es ist eine Quelle, die immer wieder neu sprudelt. Und ich kann nicht erklären, warum. Manu, was ist das? Was hast du für mich? Was möchtest du mir sagen, Herr? Und dann lese ich das Wort und ich entdecke, wie er zu mir spricht. Und zwar in mein Leben hinein. Nicht irgendwohin. Ich will nachher noch darauf kommen, wie wir das konkret machen können. Drittens, Vers 16. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Ein Gomer je Kopf nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Jeder sammle nach seinem Bedarf. Das heißt, die einen sammelten wenig und sie hatten nicht zu wenig. Die anderen sammelten viel und sie hatten nicht zu viel. Es geht nicht darum, ein Maß festzusetzen, in der Christus für alle, da liest man jeden Tag anderthalb Kapitel und mindestens einen Psalm. Das macht man hier so. Das kann für den einen zu viel und für den anderen zu wenig sein. Du musst herausfinden, was brauchst du zur Nahrungsaufnahme, wie viele geistliche Kalorien brauchst du und stelle sicher, dass du genügend von dem Wort Gottes hörst und liest. Es ist für alle genügend da. Das Einzige, ob du jetzt am Tag nur ein paar Verse liest oder ein Kapitel oder vielleicht gar drei Kapitel, das ist ungefähr das Maß, was man lesen muss, um einmal im Jahr durch die Bibel zu kommen, spielt keine Rolle, ist mir nicht wichtig. Solange du dein Maß findest, was du jeden Tag zu dir nimmst. Das Einzige, was ich euch dringend vorschlagen möchte, ist, dass ihr irgendeine Form von Bibelleseplan auch habt, irgendeine Form, die euch auch mal durch die ganze Bibel bringt. Denn wenn es Teile gäbe, von der Gott überzeugt wird, dass wir sie nicht mehr brauchen, dann hätte er gesagt, übrigens, das braucht er nicht mehr, das könnt ihr rausstreichen. Hat Jesus aber nicht getan, sondern hat es bestätigt. Manche Teile sind ganz easy zu lesen. Manche Teile gehen runter wie Öl. Und manche sind schwer. Manchmal passiert das innerhalb eines Textes, zum Beispiel Psalm 139, den kennt ja fast jeder, den hängen wir uns gerne an die Wand so. Ne? Egal wohin ich gehe, du bist bei mir, ob ich auch fliehe ans Ende der Welt, du bist da, oh, mach mal Lieder drüber. Und ne? Das sind so die ersten Verse und irgendwann kommen dann so ein paar Gerichtsverse rein, da hören wir dann auf zu lesen. Das ist aber auch Psalm 139. Also bitte immer bis zu Ende lesen und in der Regel weiß Gott schon, warum er das zusammenstellt. Als ich Christ wurde, da habe ich mich hauptsächlich im Neuen Testament umgetan und da auch hauptsächlich in den Evangelien, die fand ich cool. Psalmen waren noch okay und dann mal ab ein paar Teile vom Jesaja waren auch nett zu lesen. Der Rest, ja, das ist ja im Neuen Testament, habe ich auch gelesen mal, glaube ich. Aber irgendwann habe ich entdeckt, dass ich mich immer in demselben bewege und dass es da eine Terra Incognita gibt, etwas, was man entdecken kann, wo noch keiner war, also wo ich noch nicht war. Entdeckt die ganze Bibel, den vollen Ratschluss Gottes. Und wir entdecken auch Gott in der ganzen Fülle. Viertens, Vers 19. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Verzehrt es, verarbeitet es, verstoffwechselt, was ihr von Gott hört. Im Wort Gottes gibt es einen Begriff, der heißt dann, wir sollen meditieren über das Wort. Das ist tatsächlich eine christliche Praxis, darüber nachdenken. Und das heißt tatsächlich, wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, verstoffwechseln, verarbeiten, verdauen. Also ich gehe jetzt nicht in die Details der Verdauung rein, ich glaube, das wisst ihr auch, ne? Warum haben wir denn das? Damit wir die Nährstoffe aufnehmen, damit wir das aufnehmen, was unser Körper braucht und im Geist auch. Finde heraus, was Gott zu dir sagen möchte. Arbeite an dem, was du gelesen hast. Ich möchte euch etwas vorstellen, kurz nennen und Ewald wird nächste Woche für euch auch entsprechende Unterlagen haben. Vielleicht kennt manche dieses Konzept, es ist so einfach, deswegen möchte ich es euch vorstellen. Ich habe es eingeführt vor Jahren meiner Jugendgruppe, mit ihnen zusammen praktiziert. Sie fanden es toll, es war für sie leicht, dadurch Bibel zu lesen. Und damals habe ich selber angefangen zu machen und mache es bis heute weiter. Ein ganz einfaches Konzept, kommt aus dem Englischen, sind vier Buchstaben, die zusammen das Wort Soap ergeben, was auf Deutsch Seife heißt. Und heißt es Use Soap Daily, verwende Seife täglich. Ich hoffe, wir machen das, ne? Also Hände waschen und mal duschen, aber ein anderes Thema. Ist wieder Körperpflege, ne? Das Natürliche, aber im Geistlichen auch. Und jedes dieser Buchstaben steht für ein Wort. Das S steht für Schrift. Das heißt, ich lese einen Text und finde heraus, welche Stelle spricht mich an. Und ich picke mir diese Stelle heraus und schreibe sie ab. Ich schreibe sie hier in mein Buch rein. Ich schreibe also diesen Vers ab und indem ich aufschreibe, passiert etwas auch mit meinem Gehirn. Ich fange an, nochmal drüber nachzudenken. Wenn ich schreibe, verarbeite ich. Es ist nicht nutzlos. Es hilft uns nochmal wiederzukauen, was ich gerade gelesen habe. Das zweite O steht für Beobachtung. Jetzt formuliere ich, was beobachte ich, was nehme ich wahr, was steht da, was ist da passiert? Was ist das? Und ich schreibe die Beobachtung auf. Das dritte, das A, das heißt für Anwendung. Und jetzt frage ich mich, was bedeutet das Huch für mich? Mein Herz. Was bedeutet das für mich? Für mein Leben, für meinen Alltag? Wo ist die Herausforderung? Wie kann es in meinem Leben landen? Und das vierte, das P steht für Gebet, Prayer, Gebet. Und dann formuliere ich tatsächlich schriftlich nochmal ein Gebet. Ich möchte es manchmal gerne weglassen, weil ich denke, es ist auch unnötig. Beten kann ich auch so mit dem Mund. Und doch hilft es mir, und das ist der Trick dabei, nochmal festzusagen, Vater, das werde ich jetzt tun, das mache ich jetzt mit dem, das werde ich weiterverfolgen, ich treffe einen Entschluss. Und wenn ich das so gemacht habe, das braucht nicht lange, dann habe ich dieses Wort verarbeitet, ich nehme es mit hinein in den Tag. Fünftens, Vers 22. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Gomer für jede Person. Und da kamen alle obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Da fehlt in der Verszählung, es geht in dem Sinn weiter, dass am siebten Tag kein Manna da war. Am Schabbat gab es nichts zu sammeln. Deswegen sammelten sie am Samstag doppelt so viel. Und sie hatten genug, um am Sabbat keine Arbeit tun zu müssen. Ich habe mich manchmal gefragt, bedeutet das, dass ich vielleicht samstags doppelte Portionen lese und Sonntag nichts oder so? Habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht, hat aber nicht so funktioniert. Ich glaube, für uns soll es eines sagen. Stellt sicher, dass das Lesen des Wortes Gottes für euch nicht zur Last und zur Arbeit wird. Wenn eure stille Zeit ein Zwang wird, ich muss das jeden Tag tun, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, bist du auf der falschen Spur. Es muss die Liebe Gottes, Liebe zu Gott sein. Und es muss dieses Bedürfnis sein, ich muss von dir hören. Ich lebe von deinem Wort. Und ich merke es, mir passiert es öfters mal, dass ich an dem Tag nicht lese. Und dann spüre ich, es fehlt mir was. Mir geht es nicht mehr so gut. Lass es keine Last werden. Sechstens, Vers 32. Und Mose sprach, das ist es, was der Herr geboten hat. Ein Gomer davon sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen, damit sie das Brot sehen, mit dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausführte. Sie haben also etwas in eine Vase getan, haben es aufgehoben in der Stiftshütte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch das, was Gott zu uns spricht, aufheben. Dass wir irgendeine Vase haben. Für mich ist es das mein Allesbuch hier. Da stehen auch meine Predigten drin. Aber da schreibe ich meine Soap-Ergebnisse rein. Ich schreibe auch die Prophetien oder die Worte, die ich empfange, kommen alle hier rein, sodass ich sie wiederfinde, dass ich sie nochmal nachlesen kann, damit ich weiß, was Gott zu mir gesprochen hat, damit es nicht verloren geht. Hebt es auf, findet irgendwie einen Platz, wo ihr es hineintun könnt. Solche Bücher sind die einfachsten Dinge. Aber vielleicht wollt ihr es in euer Handy reinklopfen oder wo auch immer. Aber wo findet es einen Platz, was Gott zu euch spricht? Wo haltet ihr es fest, dass ihr euch erinnern könnt, Gott redet zu mir? Nur eine Warnung, lasst uns nicht leben von dem Brot, das wir zur Erinnerung aufgehoben haben. Wir brauchen jeden Tag neues Brot. Das Alte kann uns nicht mehr nähren. Wir wollen nicht von den Erkenntnissen der Vergangenheit leben. Und siebtens, Vers 35. Also grob gesagt steht in Vers 35, mal sehen, ob der Computer soweit die Verszählung hat. In Vers 35 steht beschrieben, dass dieses Manna so lange gegeben worden ist, von dem Moment, wo sie in die Wüste kamen, bis zu dem Tag, als sie am Jordan in das verheißene Land hineingegangen sind. 40 Jahre lang wurden sie versorgt. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis für uns alle. Gott versorgt uns, solange wir auf dem Weg ins verheißene Land sind. Und wir alle brauchen das Reden Gottes, das Wort Gottes, solange wir hier auf diesem Erdenrund unterwegs sind. Manche von uns sind schon lange als Christen unterwegs. Ich bin 30 Jahre lang jetzt so ungefähr Christ. Es gibt einige, die noch schon viel älter sind in ihrer Jüngerschaft. Und manchmal denken wir haben alles gehört und alles gesehen, wir wissen Bescheid. Aber lasst uns sicher sein, wir brauchen das Wort Gottes bis zu dem Tag, an dem wir vollkommen gemacht werden und in dem wir zum Herrn gehen. Es gibt keinen Grund, das Bibellesen einzustellen. Es gibt keinen Grund, das Suchen nach Gottes Wort einzustellen. Das also sind die Tipps, die ich für euch habe und die ich glaube zu entdecken in diesem Wort. Wenn wir Manna sammeln, wollen wir es täglich sammeln. Wir wollen eine feste Zeit haben, wann wir das tun. Wir wollen den Herrn fragen, was ist es, was du mir sagen willst, mit einem betenden, offenen Herzen. Wir wollen festhalten, was er uns sagt. Wir wollen es nicht verloren gehen lassen. Wir wollen uns ernähren von diesem wunderbaren Gotteswort. Ich weiß nicht, ob Jesus stille Zeit gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er morgens so eine Schriftrolle bei sich hat und gelesen hat und unterstrichen hat. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Als Jesus in der Wüste war und versucht worden ist und drei Worte parat hatte, die er dem Feind entgegensetzen konnte, wenn ihr mal nachlest, entdeckt ihr, dass die drei Worte alle aus 5. Mose 6 und 5. Mose 8 sind. Es würde mich nicht wundern, wenn morgens an seiner stillen Zeit Bibellese gerade diese Kapitel dran gewesen waren und er brav Manna gesammelt hat und es dem Feind entgegenhalten konnte. Wenn wir uns gut ernähren, wenn wir dranbleiben, dann sind wir fit genug, um den Herausforderungen, Versuchungen in dieser Welt bestehen zu können. Amen. Oh, da seht ihr es jetzt. Hat halt 40 Jahre gebraucht, ist kein Problem. Und die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Hört ihr diese Aussage? So lange, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Wir brauchen es so lange, wir hier sind, denn das ist nicht unser Land, wo wir wohnen sollen. Das ist, wo wir kein Bürgerrecht haben. Das ist ein Durchreiseland, diese Welt. Aber irgendwann kommen wir an die Pforten des Landes, wo wir wohnen sollen. Und da brauchen wir dieses Manna nicht mehr. Ich werde trotzdem fragen, ob ich meine Bibel mitnehmen kann. Ich habe die so lieb. Aber brauchen tue ich sie nicht mehr. Denn dann bin ich umgeben von dem Wort Gottes. Bis sie an die Grenze Kanaans kamen, aßen sie das Manna. Solange wir hier unterwegs sind, sind wir Bedürftige, sind wir abhängig von dem Reden, von dem Wort Gottes. Amen. Amen.
Vielen, vielen Dank, lieber Jochen.